Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich dachte, die ersten Worte, die aus dem Mund eines Predigers purzeln, sollten nicht so etwas sein wie Guten Morgen oder gut geschlafen, sondern ein Segensgruß. Auch sowas wie 2-0, immerhin, Fußball war gestern. So, ja, sind Dinge, die sind einfach nicht so relevant wie eben ein Wort des Segens. Ich bin gebeten worden, mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Holger Bauer, ich komme aus Münster. Die Liebe hat mich nach Münster verschlagen. Ich habe meine Frau kennengelernt und die war und ist auch weiter Münsteranerin und deswegen bin ich einfach ihr hinterhergezogen. Wir sind verheiratet seit jetzt fast 25 Jahren. Wir haben 4 Kinder, junge Mädchen im Alter von 11 bis 19, fast 20 Jahren. Der Große war jetzt für knapp ein Jahr in Thailand, hat dort mit einer Missionsorganisation unter burmesischen Flüchtlingen gearbeitet und der kommt in 14 Tagen wieder. Der ist mit einer mennonitischen Brüdermission dort ausgereist und wir sind sehr gespannt. Ich bin vom Beruf Lehrer, das heißt, ich unterrichte. Ich unterrichte die Fächer evangelische Religion und Biologie. Ich unterrichte als evangelischer Religionslehrer an einem katholischen Weiterbildungskolleg. Ich glaube, das gibt's nur einmal bundesweit. Also das Weiterbildungskolleg gehört zum Bistum Münster, ist also richtig katholisch und ich bin richtig evangelisch. Ich darf dort unterrichten, junge erwachsene Menschen, die mit mindestens 19 Jahren dorthin kommen und dann versuchen, in 3 Jahren das Abitur zu bestehen. Und wir beginnen im Semesterbetrieb, wir haben 6 Semester, 6 Halbjahre und davon müssen die Studierenden 4 Religionen belegen. Das heißt, ich habe die Leute mindestens, die jungen Erwachsenen, mindestens 4 Semester, in der Regel 6 Semester im Religionsunterricht. Und das freut mich sehr, denn mit jungen Erwachsenen nochmal ganz neu, unabhängig von der Schule, wie sie sie früher kannten, über Grundfragen des Lebens nachzudenken, über die Frage nach Gott, nach Sinn, nach Schuld, nach Hoffnung, nach Jesus, nach Vergebung. Das ist eine Riesenchance und da freue ich mich sehr drüber. Ich lerne aber auch sehr viel von den Studierenden. Das tut mir sehr gut. Ja, das ist ein Anfang, oder? Also wenn euch andere Dinge interessieren, können wir uns ja gerne hinterher unterhalten, aber so, dass ihr ganz grob wisst, um was es... Ach ja, vielleicht, ich habe mich mit 22 bekehrt. Ich denke, das ist in diesem Kontext noch schön zu sagen. Ich bin sehr froh, dass ich ein Christ sein darf. Ich habe mich bekehrt im Rahmen einer Zeltmission mit Willem Pahls. Ich komme aus der Nähe, also falls ihn überhaupt jemand kennt, aber das ist ein kleines Mini-Missionswerk in der Nähe meines Heimatortes. Jetzt lasst uns miteinander nachdenken. Nachdenken über das Wort Gottes, denn dem Nachdenken über dem Wort Gottes ist Segen verheißen und den sollten wir uns auch nicht entgehen lassen. Ich möchte, dass wir nachdenken über ein wichtiges neutestamentliches Gebot in dieser Predigt. Und dieses Gebot finden wir im Philipperbrief, im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi. Er schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi als seiner Lieblingsgemeinde. Seine Lieblingsgemeinde, das zeigt sich auch daran, dass er dieser Gemeinde erlaubt, ihn finanziell zu unterstützen. Bei allen anderen Gemeinden legt er Wert drauf, nein, ich komme für meine Kosten selber auf, aber seine besondere Liebe der philippischen Gemeinde gegenüber zeigt er, indem er sagt, von euch nehme ich sogar Geld an. Wenn ihr also in Zukunft jemanden besonders eure Wertschätzung ausdrücken wollt, sagt ihm doch mal, von dir würde ich sogar Geld annehmen, ja? Er schreibt diesen Brief nicht vom Liegestuhl aus, nicht mit so einem kleinen Tischchen, mit einem Schirmchen, mit Brusthaartoupee und Goldringen, mit kleinen Cocktails. Er schreibt diesen Brief nicht von einer komfortablen Situation am Pool aus, sondern er beschreibt ihn als einen Gefangenschaftsbrief. Er ist gefangen. Er sagt, er schreibe in Fesseln. Vielleicht sind das auch nur Fesseln eines Hausarrestes in Ephesus. Vielleicht, sagen manche, befindet er sich auch schon in Rom. Genau können wir das nicht wissen. Auf jeden Fall, er befindet sich in Unfreiheit. Er ist gefangen genommen, verhaftet worden und, wie er betont, nicht deswegen, weil er ein Verbrechen begangen hat, ein zivilrechtliches Verbrechen, sondern weil er Jesus verkündigt hat. Und die Behörden ihn deswegen festgesetzt haben, weil das für Unruhe gesorgt hat. Er schreibt diesen Brief, weil er so gerne möchte, dass Christus verherrlicht wird. Und es ist ihm egal, ob durch sein Leben oder durch seinen Tod. Diese Briefe, auch dieser Brief an die Gemeinde in Philippi, der wurde der Gemeinde nicht einzeln zugestellt, jedem Gemeindemitglied in Philippi, sondern diese Briefe wurden in der Gemeinde vorgelesen. So wie ich das von manchen Gemeinden auch kenne, wenn ihr einen Missionar ausgesandt habt, dann schreibt ihr manchmal eine Karte, dann wird er vorgelesen. Und so stellt euch vor, ihr seid in Philippi. Ihr kommt zum Gottesdienst in der frühen Kirche an einem ersten Tag der Woche, an einem Sonntag. Jetzt sitzt du dort im Gottesdienst. Einer der Ältesten der Gemeinde geht nach vorne und sagt, hallo, ich habe hier einen Brief vom verehrten Bruder Paulus, den lese ich mal vor. Und dann wird gelesen. Dann kommt der Briefanfang mit dem Absender und dem Friedensgruß, Dank und Fürbitte für die Gemeinde. Paulus berichtet über seine Situation. Ach, und du beginnst, so wie jetzt auch, dich wohlzufühlen, wirst immer ruhiger und denkst, interessant, interessant, naja, alles ganz schön. Dann kommen einige ernste Ermahnungen und plötzlich, du beginnst so wegzusacken in den typischen Predigt-Dämmer-Modus. Plötzlich hörst du deinen Namen und plötzlich hörst du, Erich und Viktor, ich ermahne euch. Ich habe mir zwei Namen rausgesucht, ich kenne nur zwei Männernamen. Ja? Ich kenne auch jetzt zwei Schwestern mit Namen. Birgit und Annette, ich ermahne euch. In dem Moment, tut mir leid, ja, der Puls steigt in die Höhe, man wird ein bisschen rot und ähnliches. Man denkt, was denn jetzt? Eben war es noch schön, jetzt wird es ernst. Ja? Evodia ermahne ich, Kapitel 4, Vers 2, und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ach du Schreck, mitten im Gottesdienst fallen eure Namen und der Apostel wagt es, euch öffentlich zu ermahnen. Was für ein Schreck. Eine öffentliche Rüge, eine Mahnung an zwei Geschwister durch den Apostel. Um was es geht, wird in diesem Brief überhaupt nicht deutlich, aber die Gemeinde wusste genau, um was es geht. Und wenn ich jetzt Kenntnis hätte von der Gemeinde und ich würde jetzt zwei Namen nennen von Geschwistern, die unter euch tatsächlich Differenzen haben, dann wüsstet ihr auch genau, um was es geht. Aber sowas gibt's ja hier nicht. Das ist ja das Schöne. Das ist ja alles, ne? Das kommen wir gleich noch zu. Evodia ermahne ich und Syntyche, dass sie eines Sinnes seien. Paulus ermahnt zwei Geschwister zur Einigkeit und er gibt nicht zu erkennen, dass eine der beiden im Recht ist. Darum, es geht ihm nicht um die Sache, um die Sachfrage, über die sie sich entzweit haben, aber es geht um die Einheit. Sie sollen eines Sinnes sein, Vorsicht, in dem Herrn. Die Basis soll nicht ihre Sympathie sein, auch nicht die Übereinstimmung in der Sachfrage, in der theologischen Differenz, die sie vielleicht haben, sondern in dem Herrn. Die Tatsache, dass sie beide in Christus sind, in Jesus sind und damit unzertrennbar verbunden sind, das soll die Basis sein. Die Tatsache, dass sie beide im Herrn ja schon zusammengehören, soll nun auch äußerlich in der Haltung zueinander zum Ausdruck kommen. Das, was Christus geschenkt hat an Einheit am Kreuz, dieses sollen sie nun auch in ihrem täglichen Umgang miteinander zum Ausdruck bringen. Über die Sachfragen und die Dinge, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, hinaus. Paulus geht neutral und zielstrebig vor. Ich persönlich wäre trotzdem im Erdboden versunken. Lesen wir ein Stückchen im Brief weiter. Wir sind im vierten Kapitel. Auf den ersten Blick folgt jetzt zusammenhangslos. Auf den ersten Blick zusammenhangslos ein weiteres apostolisches Gebot an die gesamte Gemeinde. Ein Gebot, das jetzt der Gemeinde den Weg in einen gesunden, fröhlichen und Christus-zentrierten Glauben weisen soll. Aber ein Gebot so mächtig und so fremd. Ein Gebot so fremd, dass man vor allem im sauertöpfischen Westfalen die Hände vors Gesicht schlägt. Ein Gebot, das so gruselig scheint, dass man vor allem im westlichen Münsterland vor ihm erschauert. Ein Gebot, vor dem man den Kindern die Ohren zuhalten möchte. Wenn dieses Gebot durch die Gassen schreitet, will man die Rollläden runterlassen, die Kinder von der Straße holen. Ein Gebot, das lautet, freut euch. Freut euch. Dieses Gebot ist hart. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Einem Westfalen zu sagen, freue dich, ist in sich schon eine Zumutung. Wir alle gewöhnen uns durch Mitmenschen einen Gesichtsausdruck an. Ihr prägt euch sozial untereinander. Und es gibt Gemeinden, die haben einen gewissen Style, einen gewissen Art und Weise. Und das kommt dadurch, dass man sich voneinander prägen lässt. Einem Westfalen zu sagen, freue dich, ist irgendwie schon unfair. Denn wir trainieren unseren Gesichtsmuskeln auf einen Ausdruck, der dann auch zurückwirkt auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Ihr kennt den Spruch bestimmt, Gott hat uns ein Gesicht gegeben. Für unseren Gesichtsausdruck sind wir selber verantwortlich. Oder Albert Camus hat gesagt, der steht in keinem Verdacht, Christ zu sein, also gar nicht. Er hat aber trotzdem einen weisen Satz gesagt, ab einem gewissen Alter ist jeder Mensch für sein Gesicht selber verantwortlich. Wir haben einen gewissen Einfluss. Sind die kleinen Falten diese Skeptikerfalten oder sind es die Schmunzelfalten um die Augen herum? Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eben war doch noch eine Ermahnung dort. Und plötzlich sagt er, freut euch. Eben noch die ernste Ermahnung und dann scheinbar unvermittelt die ernste Ermahnung, freut euch in dem Herrn und abermals sage ich, freut euch. Schon ein Kapitel vorher hatte Paulus das der Gemeinde gesagt, Kapitel 3, Vers 1, weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Das macht Paulus überhaupt nichts, immer das Gleiche zu erzählen. Ihr kennt das untereinander auch, da gibt es Leute, die erzählen immer das Gleiche. Das macht ihnen irgendwie Freude, ne? Ja, wir hören immer zu und sagen, wenn es dir Freude macht, bleib ich hier. Ich diene dir mit meinem Ohr. Im Zusammenhang mit Evodia und Syntyche geht es dem Apostel nicht um einen zähnefletschenden, zähneknirschenden Frieden. Dieses Grinsen, dieses Haifischgrinsen, das Frieden symbolisieren soll. Sondern, Paulus sagt, vertragt euch in dem Herrn, auf der Basis dessen, dass ihr begnadigte Sünder seid. Auch bei der Freude geht es ihm jetzt nicht darum, dass einfach nur gegrinst wird, sondern es geht beides darum, es soll im Herrn geschehen. Wer sich mit einem Bruder oder einer Schwester über die geistlichen Gaben in Christus freuen kann, der ist mit ihm auch eines Sinnes. Da entsteht Einheit. Setz dich mit deinem größten internen Widersacher in einer Sachfrage aus der Gemeinde hier vorne hin, kniet euch hin und dankt gemeinsam für das, was Jesus getan hat. Freut euch vor dem Herrn und ihr werdet entdecken, dass ihr auf der Basis die Einheit wieder gewinnt. Zumindest so, dass man die Differenzen besser wahrnehmen kann. Gleichzeitig, wenn du dich freuen sollst, müsste man erstmal gucken, ob man einig ist. Und auch das führt wieder zum Kreuz. Wir denken darüber nach, was Jesus getan hat und dort kann Freude entstehen. Beides, Einigkeit und Freude, hängt zusammen, nämlich in dem Herrn. Wir haben, das klingt jetzt ernst, aber es ist auch ernst, wir haben als Gemeinde Jesu Christi eine heilige Pflicht zur Freude. Es gibt eine heilige Pflicht zur Freude, nicht zur Witzigkeit. Gott hat uns nicht zur Comedy berufen, aber zur Freude. Wir müssen nicht grinsen. Auch wenn Ärzte sagen, dass zum Lächeln angeblich weniger Muskeln angesteuert werden müssen als für einen ernsten Gesichtsausdruck. Ich kann das bis heute nicht glauben, aber ich habe es nachgelesen, es scheint so zu sein. Das Gebot lautet also nicht, freut euch, sondern freut euch in dem Herrn. Was ist Freude im Herrn? Wenn du dich im Herrn Jesus freust, dann bejahst du seine Werke. Du lässt dir das, was Jesus getan hat, das, was der lebendige Gott in Christus getan hat, auf der Zunge zergehen und wartest, dass das durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir seine Wirkung tut. Das ist Freude, genießen der Werke Gottes. Junge Leute haben mittlerweile einen Ausdruck, den meine Kinder mir versucht haben beizubringen. Ich habe mich aber geweigert, aber ich kann ihn zitieren. Der Ausdruck lautet, boah, das feiere ich voll. Das ist mir sehr fremd. Man muss dann auch so Handbewegungen dazu machen. Da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, das mache ich nicht. Aber junge Leute würden sagen, boah, Jesus, den feiere ich voll. Das bedeutet, ich nehme an Jesus innerlich zutiefst Anteil. Das heißt, jemanden feiern. Wir sollen uns freuen. Und das ist eine heilige Pflicht. Geh mal einen Schritt weiter. Ich kenne eine Schwester, die wurde von jeder Aufforderung, die sie in der Bibel gelesen hat, niedergedrückt. Egal, welche Aufforderung sie gelesen hat, gerade Römer 12, wo so viel schöne praktische Aufforderungen kommen. Seid gastfrei, dient einander, haltet euch nicht selbst für klug, haltet euch herunter zu den geringen Dingen. Ich fand das so positiv und sie sagt, noch mehr Dinge, die ich nicht schaffe. Noch mehr Aufforderungen, an denen ich scheitere. Sie hatte noch nicht gehört, dass sie durch das Erfüllen dieser Gebote nicht in den Himmel kommen soll. Sie hörte noch mit den Ohren des Gesetzes. Und das Gesetz sagt, tu diese Dinge 100%, sonst wirst du vor Gott scheitern. Sie hatte noch nie innerlich begriffen, was es heißt, von der Gnade erreicht zu sein. Sie hatte letztlich immer noch im Ohr, wenn ich das nicht vollkommen tue, bin ich verloren. Komme ich nicht in den Himmel. Sie war über das, was Paulus das Gesetz kommt, nicht hinausgekommen. Jetzt hört diese Schwester oder dieser Bruder unter uns jetzt diese Aufforderung, freue dich. Und vielleicht denkst du, ach du Schreck, auch noch freuen. Als ob das Leben nicht schwer genug ist. Und ob ich nicht mit meinen Zweifeln und meinen Herausforderungen des Lebens genug zu tun. Jetzt muss ich mich zu allem auch noch freuen. Ey, der Stress hört nicht auf. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns daran erinnern, dass jede Aufforderung, die du im Neuen Testament liest, eines ausdrücken soll, nämlich gib dem, was Gott getan hat, Raum. Jede Aufforderung im Neuen Testament heißt, sei, was du in Christus längst bist. Bring das zur Entfaltung, was Jesus dir schon geschenkt hat. Gott verlangt von uns nicht, Dinge aus dem Nichts entstehen zu lassen. Das kann nur Gott. Gott spricht nach Römer 4, zu dem, was nicht ist, dass es sei. Das tut Gott. Gott spricht zu dem, was nicht ist, sei. Wir können das nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das wäre sogar Gotteslästerung, das zu versuchen, was nur Gott kann. Wir haben die Aufgabe, das zum Ausdruck, zur Entfaltung kommen zu lassen, was Gott getan hat. Ein Beispiel. Lazarus liegt tot im Grab. Jesus steht vor dem Grab. Er ist so spät gekommen, dass es klar war, dass Lazarus wirklich tot ist. Er steht vor dem Grab und sagt, Lazarus, komm mal raus. Mal rein logisch überlegt, der Lazarus ist ja tot. Wie fit waren denn die Ohren vom Lazarus, um das zu hören, was Jesus sagt? Also die waren nicht hinreichend fit, der war ja tot. Das heißt, der sollte jetzt mit Ohren, die nicht hören können, hören, was Jesus gesagt hat und mit Beinen, die nicht laufen können, rausgehen aus einem Grab. Also es ist ja vollkommen irrsinnig. Das ist ja paradox. Wir lernen, wenn Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, dann bringt sein Wort das Leben mit, das nötig ist, um herauszukommen. Wenn Jesus sagt, komm heraus, dann ist in diesem Wort, in der Kraft des Heiligen Geistes, das neue Leben, die Möglichkeit, dass Lazarus überhaupt herauskommen kann. Anders geht's ja nicht. Der ist ja tot. Petrus kann doch gar nicht über Wasser laufen. Der hat das überhaupt nicht drauf. Warum kann Petrus übers Wasser laufen? Weil er sagt. Wenn Jesus sagt, lauf übers Wasser, kann Petrus über Wasser laufen. Deswegen kann Lazarus herauskommen. Das heißt, wenn mich die Aufforderung trifft, liebe deinen Nächsten und ich keine Liebe in mir habe, dann weiß ich, Gott schenkt mir die Liebe durch seinen Heiligen Geist. Anders kann ich gar nicht lieben. Nach Römer 5, Vers 5 ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich kann lieben, weil Gott mir Liebe schenkt. Und wenn ich keine habe, dann stelle ich fest, oh, ich bin nicht ganz dicht. Ich habe einen Leck. Wir verlieren die Liebe, die tröpfelt uns hinaus. Und deswegen sagt der Apostel, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Wir brauchen immer wieder neue Liebe. Lieben können wir, weil Gott Liebe schenkt. Wir müssen uns nur neu füllen lassen. Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich kenne Menschen, die sagen, ich kann nicht glauben. Aber wenn Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich, dann kann jeder Mensch glauben, weil Jesus es sagt. Wenn der Apostel sagt, freut euch, warum können wir uns freuen? Weil der Apostel es sagt und damit der Heilige Geist Freude schenkt. Du sollst dich nicht freuen, um in den Himmel zu kommen. Du orientierst dich ja auch nicht an den Geboten, um an den Himmel zu kommen, sondern weil du schon vom Himmel ergriffen bist. Du bist von Gott aus lauter Gnade, unverdient, durch den Tod Jesu am Kreuz schon versöhnt, schon längst geliebt, längst beschenkt. Und das darf sich jetzt ausdrücken, auch in Freude. Dieses innerlich und äußerlich beschenkt sein, das will raus. Das will sich ausdrücken. Und dann gibt es Menschen, die über Jesus nachdenken, die über das Kreuz nachdenken. In denen entsteht jetzt Freude und Liebe. Und dann habt ihr auch vielleicht in Coesfeld dieses schöne Problem, dass die Gemeindeleitung bestürmt wird und gesagt, ich möchte gerne meiner Liebe Ausdruck verleihen. Gibt es nicht bitte, bitte irgendwo eine Möglichkeit, wie ich irgendwas helfen kann? Ich würde so gern meiner Liebe Ausdruck verleihen, dass ich dadurch in den Himmel komme, das glaubt ja kein Mensch, das weiß ich. Aber ich bin so voll mit Dankbarkeit. Kann ich nicht irgendwie hier und sei es ein Rasen mähen oder so? Bitte. Das war jetzt Sarkasmus, ne? Also, das heißt, nicht die Pflicht drängt, mitzuarbeiten in der Gemeinde, sondern die Liebe und die Dankbarkeit. Dass man sagt, weißt du was, kann ich nicht irgendwo was mitmachen? Ich glaube, ich kann nichts. Aber wenn ihr irgendwo jemanden braucht, der nichts kann, dann bin ich genau richtig. Und dann sagen die Ältesten, wir suchen schon lange nach einem, der wirklich nichts kann. Perfekt. Aber die wir bisher hatten, die haben immer gesagt, ich kann alles. Ja? Also lasst doch eurer Freude Raum, auch in der Mitarbeit an der Stelle. Warum freuen? Weil wir so beschenkt sind. In Christus sind wir lebendig gemacht, Römer 8. Es gibt keine Verdammnis mehr. In Christus gilt uns die Liebe Gottes. In Christus sind wir ein Leib. In Christus hat uns die Gnade Gottes erreicht. Wir haben den Sieg in Christus. In Christus sind wir neue Kreaturen. In Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt. In Christus sind wir durch den Glauben Gottes Kinder und so weiter. All das in Christus. Und das führt zu Freude. Seid fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes an euch. 1. Thessalonicher 5. Habt ihr das richtig verstanden? sich zu freuen, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Viele jüngere Menschen in Situationen, wenn sie sich orientieren, was soll ich studieren, wen aus der Schar der ganzen Heiratsbewerber soll ich denn jetzt heiraten, die fragen, was ist der Wille Gottes, was ist der Wille Gottes? Freut euch alle Zeit im Herrn. Das ist der offenbarte Wille Gottes. Macht eine Bibelarbeit zum Thema, was ist der Wille Gottes, der offenbart ist. Und wenn ihr dann fertig seid und den Willen Gottes getan habt, dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr noch mehr Willen Gottes wollt. Der Wille Gottes ist in erster Linie in der Heiligen Schrift offenbart. Und dann kommt erstmal lange nichts. Und dann kann man mal gucken, wie ihr als mündige Christen vor dem Angesicht Gottes euer Leben führt. Das nur so am Rande, weil ich da gerade so eine Fraktion sehe von jüngeren Menschen. Wir kommen zum Schluss. Und doch, ich will ja manchmal gar nicht fröhlich sein. Bei euch ist das vielleicht anders. Ich kenne das Gebot zur Freude, aber ich gefalle mir in meiner Griesgrämigkeit und meiner Muffeligkeit. Mein Vater kam manchmal auf mich zu und sagte, na, Holger, bist du wieder unfroh und mürrisch? Ich sagte, ja, ich bin unfroh und mürrisch. Wir haben eine gewisse Trägheit. Gerade wenn wir mürrisch sind und mies drauf, dann wollen wir, dass sich dieser Zustand gar nicht verändert. Ich gefall mir so in meiner mies Griesgrämigkeit. Mir hilft es und vielen anderen auch, wenn ich mich jemanden anschließe, der sich im Herrn freut, wenn ich nachvollziehe, was er tut und im Nachvollziehen plötzlich kommt die Freude. Ich imitiere erst, das ist ein Akt des Unechtseins, das ist richtig, aber in diesem Nachvollziehen kommt plötzlich Freude. Neurophysiologen haben gezeigt, dass sogar die Stimmung sich bessert, wenn Menschen länger als 6 Minuten mechanisch lächeln. Das stimmt tatsächlich. Das geht sogar, wenn ihr nicht aktiv lächelt, sondern man kann das sogar mit Klebeband imitieren. Wenn die Mundwinkel hochgezogen sind, schüttet das neurophysiologisch so viel Endorphine aus, dass man glücklicher wird. Ich finde das sehr demütigend, ehrlich gesagt, wie primitiv wir manchmal sind, ne? Aber ist so, hat der Herr gewollt. Das heißt, ich imitiere auch die Freude eines Bruders oder einer Schwester, die sich im Herrn freut. Ich suche mir Eisbrecher durch die Eiseswüste meines Herzens. Und die haben wir mindestens in den Psalmen. In den Psalmen gibt es so viele wunderbare Worte. Psalm 95. Kommt herzu, lasst uns den Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten, knien, niederfallen von dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Das kann man doch kaum muffelig vorlesen. Und es kommt die Freude ins Herz. Singen hilft beim Freuen. Die Psalmen sind Lieder, auch wenn wir nicht mehr wissen, wie sie genau gesungen worden sind. Singen hilft beim Freuen. Singen ist durch gehobenes Sprechen. Und Singen hilft der Freude, Ausdruck zu verleihen. Ein ernstes Wort. Es gibt Geschwister, die singen prinzipiell nicht. Und ich habe manchmal den Eindruck, je besser die Musikteams in den Gemeinden sind, desto weniger singen die Gemeinden. Wer sich weigert, im Gottesdienst mitzusingen, beraubt sich selbst und beraubt die Gemeinde einer Möglichkeit, sich im Herrn zu freuen. Und das ist kein geringes Vergehen. Wer sich prinzipiell weigert, im Gott nicht mal. Es gibt Situationen, da möchte man nicht singen und das hat sein Recht. Aber wer sagt, naja, ich singe grundsätzlich nicht, der beraubt sich selbst einer Möglichkeit zu freuen und auch der Gemeinde. Vielleicht ist das Singen der Loblieder in der Gemeinde einer der wenigen Momente in dieser kommenden Woche, in der du die Möglichkeit hast, dich wirklich zu freuen. Ich weiß nicht, wie deine Woche sein wird, was kommen wird. Aber ich kenne Geschwister, die haben ganz, ganz harte Zeiten. Und die sagen mir manchmal, weißt du was, diese Strophe in dem Lied, die ich selber wegen gebrochenem Herzen nicht mitsingen konnte, aber die mir die Geschwister ins Ohr gesungen haben, diese Strophe, diese Segenstrophe, die mir die Geschwister durchs Ohr ins Herz gesungen haben, das war der schönste Moment in den letzten Wochen. Singen ist Seelsorge. Singen ist Seelsorge an dem Nachbarn, an der zur Linken und zur Rechten. Singen ist Seelsorge an den Geschwistern. Ich wünsche euch hier in Coesfeld, dass ihr ansteckend seid in der Freude, dass hier ein Infektionsrisiko ist, dass man hier Schilder aufstellt, Achtung, Infektionsgebiet mit Freude im Herrn. Dass man sagt, geh da nicht hin, da freust dich nur. Ja? Das wünsche ich euch von Herzen. Und dieses Freuen, das hat dann auch Kraft, uns durchzutragen durch die schweren Dinge. Ich möchte die Predigt schließen mit zwei Strophen eines Liedes. Der Liederdichter hat das gedichtet während des Dreißigjährigen Krieges. Eine ganz schlimme Zeit im 17. Jahrhundert. Viele Dinge waren wirklich ganz furchtbar. Sein Name ist Johann Frank. Ich lese die beiden Strophen und möchte anschließend noch beten. Trotz dem alten Drachen, trotz des Todes Rachen, trotz der Furcht dazu, tobe Welt und springe. Ich steh hier und singe in gar sicherer Ruh. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund müssen verstummen, ob sie noch so brummen. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duld dich schon, hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Und diesem Jesus wollen wir auch gleich im Abendmahl begegnen. Die alte Kirche sagte zum Abendmahl Eucharistie, Eucharistei, in Danksagung. Im Abendmahl handeln nicht wir. Wir bringen Jesus nichts. Wir erinnern ihn an nichts, sondern wir sagen nur Dank für das, was er getan hat.